Und ich stelle gleich mal zu Anfang die Frage, wer wollte denn eigentlich schon immer mal ein Held sein? Also ihr dürft ruhig strecken. So wenige, die für Recht und Gerechtigkeit einstehen wollen. Da müssen wir noch ein bisschen üben. Also einfach auch kurz zur Information, warum ich immer frage, ob ihr dabei seid. Das dient einfach mir zu sehen, dass ihr mit mir mit seid, mit meinen Gedanken mit seid. Nicht, dass ich hier oben irgendwas sag und ihr schaltet irgendwann ab und denkt wirklich schon ans Mittagessen. Das will ich natürlich auch nicht, sondern ich will euch mit hineinnehmen in Themen, wo ihr nicht abschaltet, sondern in interessante Themen. Und das ist ganz wichtig. Deswegen frage ich zwischendrin immer wieder, seid ihr mit dabei oder wie geht's euch da damit? Das soll nicht irgendeine Abfrage sein in die Runde, ob ihr auch wirklich dabei seid, sondern ob euch das im Herzen auch bewegt. Und das tut mir gut und ich kann meine Gedanken besser zusammenfassen. Ein Held zu sein, jetzt sind wir wieder in der Faschingszeit. Da gibt es so viele kleine Stöpsel in den Schulen, die wollen sich unbedingt als Superhelden verkleiden. Superman, Captain America, was gibt's denn da noch alles? Spider-Man, Superwoman, Batman, Catwoman und wie die auch alle heißen mögen, ich kenne die gar nicht alle, aber das ist halt etwas, da verkleidet man sich. Man ist so, in dem Moment ist man ein Superheld und sofern die Verkleidung wieder weg ist, ist es schon wieder vorbei. Einer meiner großen Helden, den ich so faszinierend immer wieder finde, ist Robin Hood. Robin Hood, ein Held in Strumpfhosen, der irgendwo im Wald umeinander springt, mit seinem Pfeil und seinem Bogen und für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Wer kennt die Geschichte von Robin Hood? Also, muss ich sie nicht nochmal erklären. Das ist sehr, sehr gut, auch dass ihr so mitmacht. Robin Hood ist der, der in Sherwood Forest für Recht und Gerechtigkeit sorgt, nachdem der große König Richard weg ist und der Prinz John die Leitung übernommen hat mit dem Sheriff von Nottingham zusammen, hat sich einer aufgemacht und hat gesagt, nee, das kann ich nicht zulassen, sondern ich werde für Recht und Gerechtigkeit sorgen und werde in diesem Wald schauen, dass ich den Reichen das Geld abnehme und den Armen zur Verfügung stelle. Und wenn er gemerkt hat, dass er das alleine gar nicht so alles schaffen kann, hat er sich so nach und nach immer mehr Leute in seine Truppe geholt, um zu sagen, jetzt sind wir groß, jetzt können wir das in einer großen Gruppe zusammen machen, da können wir viel besser gegen das Unrecht angehen. Und er hat sich so immer wieder mehr Geächtete reingeholt, die vom Staat nicht mehr anerkannt waren, hat die zu sich geholt und hat mit denen gemeinsam angefangen, den Wald wieder sicher zu machen. Aber wisst ihr, das Ganze bei Robin Hood ist einfach nur eine Geschichte. Es ist einfach nur eine Geschichte, die man liest und in dem Moment, wo du da drin bist, denkst du mit, fieberst mit, was da alles geht. Aber es ist nur eine Geschichte. Es ist und bleibt eine Geschichte. Es ist keine Wahrheit. Und ich wünsche mir manchmal auch, so ein Superheld zu sein, gerade so wie Robin Hood, so bei Nacht die Kapuze aufzuziehen, durch die Gegend zu laufen mit Pfeil und Bogen, so eine andere Identität annehmen. Ich glaube, der Erste, der mich für verrückt erklären würde, wäre meine Frau. Und die Nächsten, die vielleicht die Polizei anrufen würden und mich ins Christusbad einliefern würden, wären die Leute, denen ich auf der Straße begegne. Also Faschingszeit funktioniert es wahrscheinlich, aber so nach der Faschingszeit wird es, glaube ich, relativ schwierig, so unterwegs zu sein und zu sagen, ja, ich bin jetzt als Robin Hood unterwegs. Aber richtig schön, alle Welt oder alle in der Stadt reden auf einmal von einem Superhelden, der Mann in der Kapuze, aber keiner weiß, wer so wirklich dahinter steckt. Aber wisst ihr, es gibt eine Story mit Superhelden, die echt ist. Es gibt eine Story, die ist echt, die ist Wahrheit. Die war zwar schon vor 2000 Jahren, aber die ist echt, die ist wahr. Und zwar Jesus mit seinen 12 Jüngern. Das ist auch so eine Truppe von Superhelden, die unterwegs sind und für Recht und Gerechtigkeit einstehen. Und deswegen lautet mein Titel für heute, Helden gesucht. Heute gehen wir in das Thema Helden gesucht. Anders als bei Robin Hood ist es bei Jesus. Denn Jesus beruft jeden. Jeden einzelnen von uns ruft er in seinen Trupp hinein. Robin Hood hat sich so die Besten rausgesucht, die er so an seine Seite hatte. Jeder mit seiner Gabe. Jeder war der Stärkste und jeder konnte sich gut einsetzen. Die waren bei Robin Hood total begeistert und angenommen. Bei Jesus sind sie alle angenommen. Und jetzt denkst du vielleicht für dich, also die Ansprüche, die Jesus an mich hat, die kann ich gar nicht leisten. Die kann ich gar nicht bringen. Dann möchte ich euch was Ermutigendes sagen. Und zwar, Jakob war ein Manipulierer. Petrus war ein Feigling. David hatte eine Affäre und Noah hat sich betrunken. Jona rannte weg von Gott. Mose stotterte und war impulsiv. Paulus war ein Mörder. Gideon war unsicher. Miriam war eine Schwätzerin. Martha machte sich um alles Sorgen. Thomas war ein Zweifler. Sarah war ungeduldig. Zachäus war klein. Abraham war alt. Und Lazarus, der war tot. Könnt ihr euch in diese Liste mit einreihen, mit eurem Namen? Also mein Name könnte gleich unten drunter stehen in dieser Liste. Aber das sind alles Leute, die Gott gebraucht hat in seinem Reich. Also wenn du jetzt immer noch denkst, dass du nicht dazu berufen bist, dann kann ich dir diese Liste gerne zuschicken und dann kannst du sie dir immer wieder anschauen, um wirklich zu wissen, dass Gott jeden Einzelnen ruft. Und im Gegensatz zu Robin macht es Jesus. Er nimmt nicht nur die Stärksten, sondern er ruft jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen ruft er bei seinem Namen. Du bist ihm nicht zu schlecht und auch nicht zu gut. Auch Jesus hat allerlei Menschen um sich gehabt, nicht nur brave und nette. Denn wisst ihr was? Gott schaut auf das Herz. Gott schaut nicht auf das, was du kannst, sondern er schaut auf dein Herz. Er schaut da hinein, wo er Platz einnehmen will. Und Jesus braucht keine Gescheiten, keine Reiche, keine Muskelprotze, sondern er braucht Leute, die ihm zur Verfügung stehen. Und genau da möchte ich mit euch in den heutigen Text einsteigen. Und zwar in Markus 2, Vers 13 bis 17. Danach ging Jesus wieder einmal an den See hinaus. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er belehrte sie. Als er weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er Levi, den Sohn Alpheus, dort sitzen und sagte zu ihm, komm, folge mir. Der stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren auch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Viele von ihnen gehörten schon zu denen, die ihm nachfolgten. Und als die Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie, wie kann er sich nur mit Zöllnern und Sündern an den Tisch setzen? Jesus hörte das und entgegnete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich stelle dir die Frage, willst du, und ich stelle sie für mich, will ich, zum Trupp von Jesus gehören? Und die darfst du für dich beantworten, du musst jetzt gar nicht interaktiv mitmachen. Ich frage dich ganz bewusst, willst du zu diesem Trupp gehören? Das kann sein, du hast vielleicht vor langer Zeit schon mal eine Entscheidung getroffen. Aber es ist bewusst, immer wieder eine neue Entscheidung zu treffen. Ich will zu diesem Trupp gehören. Und wir müssen sehen, wer gehört denn schon zu diesem Trupp? Und will ich mich ihm anschließen mit allem, was dazugehört? Und wir haben gelesen in Vers 14, da geht Jesus an Levi vorbei. Und am Vorbeigehen sagt er zu ihm, Levi, komm, folg mir nach. Was macht Levi? Er hat nicht lange rumgedruckst, hat nicht überlegt, nee, ich müsste eigentlich noch dieses, ich müsste noch jenes, dann müsste ich noch das. Jesus, kannst du vielleicht in 3 Jahren nochmal vorbeikommen, dann habe ich das alles erledigt, was eigentlich noch auf meiner Liste steht. Nein, Jesus kommt vorbei und sagt, komm, folg mir. Und hier steht, er stand auf und folgte ihm. Es war ein Ruf, wo Jesus an ihm vorbeigegangen ist und gesagt hat, komm, folg mir nach. Und Levi hat nicht überlegt, sondern er stand auf und lief ihm hinterher. Wir haben heute Abendmahl zusammen gefeiert. Und wisst ihr, was Abendmahl ist? Wenn wir die letzten Zeit lesen von Jesus, was gewesen ist an dem Abend, bevor er ans Kreuz ging. Er hat sich mit seinen Jüngern getroffen, sie haben gemeinsam gespeist und sie haben gemeinsam dieses Mahl zum Schluss eingenommen. Jesus war die Gemeinschaft mit seinen Jüngern so wichtig. Er hätte auch in den Garten irgendwo gehen können, wie Jesus oft alleine sich irgendwo zurückgezogen hat, zum Beten mit seinem Vater unterwegs zu sein. Aber Jesus war es wichtig, am letzten Abend, bevor er ans Kreuz geht, mit seinen Jüngern Gemeinschaft zu pflegen. Und genau das ist heute genauso. Jesus möchte mit dir Gemeinschaft pflegen. Und das machen wir als Zeichen bei diesem Abendmahl, dass wir zu Jesus gehören, dass er für uns ans Kreuz ging. Unser Held, der Jesus, ging für dich und für mich ans Kreuz. Und was bedeutet das jetzt für dich und mich ganz persönlich? Die Frage muss ich mir täglich stellen. Was bedeutet es für mich, dass Jesus für mich ans Kreuz ging? Es heißt, du bist berufen, ein Held zu sein. Dich einzureihen in diese Liste, Jesus nachzufolgen. So wie alle anderen. Und ein Nachfolger zu sein, ein Jünger. Und ich habe euch einen Kernsatz für heute, für die Predigt mitgebracht. Und der heißt, das Kreuz hat dein Leben, deine Identität neu definiert. Mit dem, dass Jesus ans Kreuz ging für dich und für mich, hat er mein Leben, meine Identität und deine Identität von Grund auf verändert. Er hat sie verändert. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wer bin ich? Wer bin ich? Also ihr müsst jetzt nicht antworten, wer ich bin, sondern ihr dürft sie für euch beantworten, wer ihr seid. Wer bist du selber für dich? Und viele antworten bei dieser Frage vielleicht, was sie beruflich tun, was ich für ein Auto habe, wie groß mein Haus ist, wie viele Kinder ich habe, wie oft war ich im Urlaub, wo war ich schon im Urlaub. Das ist die Identität, die wir oft für uns suchen. Und wenn uns jemand fragt, wer bist du, dann kommt das als erstes. Na, ich bin verheiratet seit so und so vielen Jahren, ich habe so und so viele Kinder, ich habe das und das schon erlebt, kann mir einmal im Jahr einen Urlaub leisten und. Das ist das, wie wir uns darstellen anderen gegenüber. Aber das ist nicht das, was Jesus von dir denkt. Zu wissen, wer wir sind, ist absolut notwendig, um als Christ erfolgreich leben zu können. Viele Christen wissen gar nicht, wie sie sich als Christ verhalten sollen. Auch ich weiß es oft nicht, wie ich mich verhalten soll. Sie wollen einerseits die Heiligen sein, wie es in der Bibel steht, und andererseits erscheint das den meisten auf Dauer aber viel zu anstrengend. Denn normalerweise ist es viel, viel einfacher, sich selber zu sein. Einfach nur du selber. Weil wenn du anfängst, dir zu überlegen, wie du jetzt als Christ lebst und du fängst an, dich an die Gebote zu halten, ganz streng, von A nach Z, dann wirst du in 5 Minuten schon hinfallen. Also ich auf jeden Fall. Wie es dir dabei geht, weiß ich nicht. Aber mir geht's so, wenn ich mich strikt dran halten will und mit krampfhaft versuche, unterwegs zu sein nach diesen Geboten, werde ich in den nächsten 5 Minuten schon auf die Nase fallen. Weil ich kann es nur mit Gottes Hilfe sein. Ich kann nur mit ihm unterwegs sein. Weil allein kann ich das gar nicht schaffen. Ich werde auf die Nase fallen. Das kann sein, nach dem Gottesdienst ignoriere ich dich vielleicht am Vorbeigehen und schon heißt, hier, guck, liebe deinen Nächsten. Und er als Ältester? Ich werde die nächsten 5 Minuten schon auf die Nase fallen. Und das gar nicht bewusst. Zu erkennen, wer wir in Christus wirklich sind, ist das Befreiendste, was uns passieren kann. Es ist das Befreiendste. Stellt euch eine Skala von 1 bis 10 vor. Und das solltet ihr euch einreihen. Skala 1 bis 10, wobei die 10 hier für die Bestnote steht. Wo denkt ihr, würde Gott dich einordnen? Ihr müsst es jetzt nicht sagen, ihr dürft es für euch persönlich mal überlegen. Wo würde Gott euch einordnen auf einer Skala von 1 bis 10? Wo würde er euch sehen? Wir haben bei uns in der Firma seit ein paar Jahren Mitarbeitergespräche einmal im Jahr. Und jeder Mitarbeiter bekommt eine Liste ausgeteilt mit mehreren Fragen. Und ihr müsst euch eintragen zwischen einer Skala von 1 bis 5 mit Unterschritten. Also 1, 1,5 und so weiter bis 5. Und jeder Mitarbeiter muss sich hier eintragen und die Selbsteinschätzung abgeben. Und du gehst es dann mit deinem Vorgesetzten durch. Und als ich das erste Mal diese Fragen sah, dachte ich bei mir so, also wenn ich das sehe, was so bei 4, 4,5 und 5 gefordert wird, dann geht es gar nicht. Da steht dann zum Beispiel drin, bringt dauerhaft über jede Maßen hinaus erhöhten Arbeitseinsatz. Bäm! Wie? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mal schlecht und ich habe mal gute Tage. Also ich kann dieses Ziel nie und nimmer erreichen. Und zu meinen Vorgesetzten habe ich gesagt, also am besten macht ihr diese Fragen da weg oder diese Antworten, weil das irritiert total. Ich würde mich nie, es gibt übrigens auch Mitarbeiter, die tragen sich wirklich bei 5 ein. Es gibt aber auch welche, die tragen sich dann nur bei 2 ein, obwohl sie eigentlich eine 3 oder so wären. Also wir dürfen nicht unbedingt in Zahlen denken. Aber es ist total schwierig, wenn du siehst eine Zahl und du siehst, was es eigentlich bedeutet, dann wirst du für dich sagen, das schaffe ich gar nicht. Das werde ich nie erreichen. Das kann ich nicht. Und so geht's uns doch als Christen oft. Wenn wir sehen, was Gott von uns verlangt, dann kann ich das doch gar nicht schaffen. Also das denken wir als Mensch, dass wir es nicht schaffen können. Aber ich sag euch was, bei Gott ist doch das ganz anders. Obwohl Gott sich von uns, seinen Kindern, in den höchsten Tönen äußert, haben wir doch so oft eine schlechte Einstellung von uns selber. Eine schlechte Einschätzung, wie wir unterwegs sind. Und die meisten Christen scheinen einen geistlichen Minderwertigkeitskomplex zu haben. Das kann man lesen, das steht überall, sind Theorien aufgestellt. Aber es ist so, dass wir uns sehr, sehr gering, sehr niedrig einschätzen, wenn wir sagen, wir sind als Christen unterwegs. Und viele meinen, Gott habe zwar ihre Sünden vergeben und sie in seiner Gnade erlöst, aber im Prinzip sehen sie sich immer noch als Sünder. Die mit Gottes Hilfe versuchen, so zu leben, wie er es von ihnen erwartet. Ich kann mich nicht bei der 5 eintragen, wenn ich das lese. Ich kann mich nicht eintragen. Ich habe mich lang so gesehen, aber die Beschreibung von mir als Christ war so weit weg. Sie war so weit weg. Was antwortest du jemand, wenn er dich fragt, wer du bist? Die Frage darfst du dir selber stellen. Sicher nennst du zuerst deinen Namen, ich bin so und so. Und wenn er dich bittet, mehr von dir zu erzählen, dann kommt vermutlich die Antwort, wie vorher angegeben, woraus du deine Identität beziehst. Aus meinem Auto, meinem Urlaub, dies und jenes. Und wenn du so bist wie die meisten Leute, dann redest du darüber, was du tust, was du so machst, was deine Hobbys sind, was deine Arbeitstätigkeit ist. Wir sind darauf programmiert, Identität untrennbar mit Tätigkeit zu verknüpfen. Das ist das, wo wir Menschen einfach so ticken. Unsere Identität ist das, was wir tun. Aber Gott sieht es ganz anders. Gott schaut nicht auf die Tätigkeit, die du machst, sondern Gott schaut auf dein Herz. Gott schaut da hinein, wo du oft gar nicht dran denkst. Er schaut nicht auf das, was du tust. Er schaut nicht auf das, wie du dich in die Gemeinde integrierst. Das ist zweitrangig. Sondern er schaut auf dein Herz. Bei Gott bekommen wir eine neue Identität. Gott schenkt uns eine neue Identität. Und zwar, durch den Glauben werden wir neu geboren. Wir werden eine neue Schöpfung. Und wir können das lesen im 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Dieser Vers ist einer der gewaltigsten und wichtigsten Verse in der Bibel. Weil dieser Vers unsere Identität bestimmt. Du bist eine neue Schöpfung durch Jesus. Beachte mal, dass Gott in diesem Vers von dir persönlich spricht. Und ich habe ihn mal umgestellt in Vers. Darum bist du, setz mal deinen Namen bewusster ein, darum bist du, Punkt, 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 in Christus, so bist du, Punkt, 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 eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue fängt an. Hier steht deine Identität. Du bist in Christus, so bist du eine neue Schöpfung. Christsein bedeutet nicht, dich auf eine höhere moralische Ebene zu stellen. Das heißt es gar nicht. Sondern Christsein bedeutet auch nicht, Gott erschafft dich neu. Also nicht, wenn du heute sagst, ich bekenne mich dazu, ich werde jetzt Christ ab heute, dass du morgen einen neuen Körper hast, ganz neu auf die Welt kommst. Das heißt es gar nicht. Sondern es heißt da drin, dass Gott was Neues macht mit dir, weil das Alte vergangen ist. Ab dem Zeitpunkt denkt Gott gar nicht mehr an das Alte von dir. Nur wir denken immer wieder zurück, was ich für Fehler gemacht habe. Gott denkt da gar nicht dran. Weil du glaubst, und nur durch den Glauben an Christus wirst du ein ganz neuer Mensch. Und ich wünsche mir, dass ihr diesen Vers mitnimmt heute Morgen. Bei euch vielleicht ein Kühlschrank pinnt oder ein Spiegel, da wo ihr morgens als erstes reinschaut und sagt, ich bin in Christus. Ich bin eine neue Schöpfung. Denn das ist unsere Identität und unser Tagesablauf. Unser Verhalten mit anderen wird sich verändern. Es wird sich verändern. Du bist nicht mehr dieselbe Person. Du bist im Kern ein neuer Mensch in deinem Herzen und du bist eins mit Jesus. Und wenn wir die Kernaussage aus 2. Korinther 5, Vers 17 nicht beachten, zerstören wir das, was Gott hat, nämlich das Evangelium. Weil Gott jeden sieht und sagt, ich mache was Neues aus dir. Aber du musst die Entscheidung treffen, mit mir unterwegs zu sein. Es geht nicht darum, dass ich etwas Christliches tue, dass ich mich religiös, moralisch oder was auch immer verhalte, sondern es geht darum, in Christus eine neue Schöpfung zu sein. Darum geht's. Das ist das, was Gott für jeden Einzelnen hat. Die Berufung, der Kern deiner Identität ist nicht mehr, was du tust, sondern der Kern deiner neuen Identität ist Jesus. Es ist egal, was du tust. Deine neue Identität ist Jesus. Das Kreuz hat dein Leben, deine Identität neu definiert. Und wisst ihr, was das Beste ist, als Held in Jesus unterwegs zu sein? Ihr müsst euch nicht verkleiden. Ihr müsst keine Kapuze aufziehen, ihr müsst kein Spider-Man-Kostüm anziehen, ihr müsst keinen Superman-Mantel anziehen und so durch die Straßen laufen, sondern jeder ist ein Held. Jeder ist ein Held, wie er ist, weil wir eine neue Identität haben. Und wir müssen uns nicht verkleiden, sondern jeder einzelne von uns ist verändert durch Jesus. Wir haben eine neue Identität. Wir haben ein neues Leben.